Hallo Jendrik, sorry, ich habe es noch nicht geschafft, mir was für die neue Folge auszudenken. Es war echt gerade alles total stressig, unpünktliche Züge, das WLAN hat nicht funktioniert, ich konnte das Dokument nicht öffnen. Also ich gucke jetzt gleich nochmal rein und hoffe, dass mir jetzt irgendwie noch was Gutes einfällt. Und wir hören uns dann bei der Aufnahme. Bis dann.
Berufsjugendlich. Der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 45 eures Lieblingspodcasts Berufsjugendlich. Wie immer an den Mikros ich, Anna.
Und Jendrik, hi.
Hi. Ja, Jendrik, ich bin jetzt hier gerade wieder so reingerannt und reingeflogen. Es ist ist gerade einiges los. Bei dir auch, ne? Du bist auch gerade eben erst, wir nehmen Sonntagabend auf, du bist auch gerade eben erst eingeflogen in deine Wohnung, damit wir diesen Podcast aufnehmen können. Was war denn bei dir so alles los?
Ja, ich bin gerade wirklich müde. Ich komme von einem Wochenende, wo wir Delegiertenversammlungen vom CVJM hatten. Parallel ist auch immer eine Delegiertenkonferenz eines anderen Verbandes, wo ich im Vorstand bin. Also da teile ich mich dann immer auf und fahre dann von Solingen nach Wuppertal und wieder zurück und gucke, was ist so am wichtigsten. Und man netzwerkt einfach mit vielen Menschen und wird dann natürlich auch angesprochen und so. Das schlaucht ein bisschen. Gerade noch Tanzkurs gehabt. Jetzt bin ich also wieder mit der Energie so, dass wir diesen Podcast machen können. Aber klar, es ist gerade viel los. Der heiße Herbst, der September ist ja immer die ganze Zeit dabei. Wir hatten Hauptausschuss vom Landesjugendring, Klausur letzte Woche, 2 Tage. Das war sehr intensiv mit spannenden Themen, auch in Entscheidungen, die vorbereitet werden. Und auf der Bühne, die letzten 2 Wochen, die Open Stages, hat auch super geklappt. Es waren viele Leute da. Das war irgendwie cool. Also viel unterwegs. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den letzten 2 Wochen. Aber jetzt ist auch gut, dass die kommende Woche ein bisschen ruhiger ist. Dazu aber später mehr. Wie ist bei dir?
Ich habe den Überblick verloren. Oh. Also manchmal geht's mir so, dass wenn ich die Folge vorbereite, ich extra nochmal in den Kalender gucken muss, um am Anfang sagen zu können, was ich eigentlich alles gemacht habe.
Das habe ich aber immer, ja. Mache ich immer.
Oder? Also da muss ich mir nochmal genauer irgendwie aufrufen, was ich gemacht habe. Und ich muss sagen, jetzt, ich check's selber nicht mehr. Und das ist auch der Grund, Jendrik, warum, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge hat kein Thema. Sie hat viele Themen. Wir haben es befürchtet und auch angekündigt und du hast es gerade auch gesagt, der heiße jugendpolitische Herbst hat begonnen, wir sind beide ununterbrochen unterwegs, überall ploppen aktuelle Themen und Konflikte auf, unser Mailpostfach ist voll und unsere To-Do-Listen sind es auch und deshalb wollen wir sehr ehrlich mit euch sein. Wir haben es nicht geschafft, ein Thema festzulegen und einen Gast einzuladen. So ist es halt auch manchmal bei uns. Der Podcast ist unser Hobby, ein Lieblingshobby auf jeden Fall, aber auch wir kriegen das manchmal nicht hin, noch nebenher, neben unseren Brotjobs und neben der Care-Arbeit, die wir machen, auch noch uns um Gäste und Themen zu kümmern. So ist es halt manchmal.
Und irgendwie haben wir ja trotzdem einen Gast dabei, einen Star,
stimmt.
So kann man das ja schon auch
sagen.
Ja,
wir haben schon auch einen Promi, stimmt.
Wir haben
einen
Promi heute dabei, also man darf gespannt sein. Wir haben euch heute eine ganze Reihe an aktuellen Dingen mitgebracht, die uns gerade beschäftigen, jugendpolitisch, zu denen wir gerade arbeiten. Das wird zum Potpourri daraus und deswegen würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren, legen wir los und schauen wir mal, wo wir landen. Ich glaube, Markus Lanz sagt immer, gehen wir rein.
Hast du gerade Markus Lanz zitiert? Ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein... Jendrik, ich versuche mich jetzt mal kurz zu sammeln und von Markus Lanz auf ein Thema zu kommen, an das ich mich erinnere von vergangener Woche. Ich erinnere mich auch an eine Markus-Lanz-Sendung, die ich geguckt habe. Egal. Ich war vergangene Woche bei einer Veranstaltung des Kompetenzzentrums Jugendcheck. Viele Konsonanten, bei der Bundesjugendministerin Karin Prien der 3. Bericht des Kompetenzzentrums überreicht wurde. Und ja, das hat einiges bei mir ausgelöst, vor allem viel Kopfschütteln, muss ich sagen.
Bevor du das erklärst, vielleicht erklärst du unseren Hörern erstmal, was überhaupt ein Jugendcheck ist.
Ja, also der Jugendcheck ist ein Instrument zur Gesetzesfolgenabschätzung. Das heißt, der Jugendcheck überprüft die Auswirkungen geplanter Gesetzesvorhaben auf junge Menschen zwischen 12 und 27 Jahren, macht diese Folgenabschätzung sichtbar und bringt wiederum diese Erkenntnisse in den Gesetzgebungsprozess auf Bundesebene ein. Und ich sag's direkt vorweg, er ist kein Instrument der Jugendbeteiligung. geht hier nicht um Jugendbeteiligung. Das sind alles Profis, die da in diesem Kompetenzzentrum sitzen. Vielmehr geht es darum, Politik und Verwaltung zu sensibilisieren, so die jugendpolitische, die Jugendbrille aufzusetzen und darauf aufmerksam zu machen, dass Gesetze besondere Auswirkungen auf junge Menschen haben. Und das ist eben verbunden mit einer juristischen Methode und mit einer Sprache. Das bedeutet aber eben auch, dass Jugendchecks in einem sehr komplexen Gesetzgebungsverfahren unterwegs sind und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein müssen, wenn dann auch diese Gesetzesvorhaben, diese Texte, diese Referentinnenentwürfe rechtzeitig bei diesem Kompetenzzentrum landen. Und das bedeutet eben auch, wenn so ein Gesetzesentwurf beim Kompetenzzentrum Jugendcheck landet, dann wird er eingeschätzt, aber er ist eben auch für diejenigen, für die es geschrieben wird, die dann die Gesetze auch wirklich machen, das ist nicht bindend, das ist nicht verpflichtend. Also wir reden von einem juristischen, von einem Verwaltungsprozess, der darauf achtet, dass eben Gesetze auch nochmal überprüft würden, was für Auswirkungen sie auf die junge Generation haben.
Wenn jetzt HörerInnen vom Podcast zu Hause sitzen und sich denken, ha, ich habe noch nie von diesem Jugendcheck gehört, dann glaube ich, sind sie damit in guter Gesellschaft, oder?
Ja, und das war das, also da ist mir das Lachen im Halse stecken geblieben bei dieser Veranstaltung. Es war so ein kleiner Raum in der Landesvertretung NRW in Berlin und also bei der Übergabe des Berichts hat ein anwesender Bundestagsabgeordneter in seiner Rede, also er hat so eine kurze Rede nach der Ministerin gehalten, hatte gesagt, bevor ich zu dieser Veranstaltung eingeladen wurde, wusste ich nicht, dass der Jugendcheck existiert, aber hey, super Sache.
Immerhin ehrlich.
Ja, aber es ist halt auch echt unangenehm. Der Jugendcheck ist bereits 10 Jahre alt und der Abgeordnete ist der jugendpolitische Sprecher seiner Partei. Also ich kann, der spricht jetzt auch einen starken süddeutschen Dialekt. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, aus welcher Partei der kommt. Ich kann den persönlich gut leiden, aber an der Stelle dachte ich auch so, dann sagt man das doch nicht genau so. Aber auch die jugendpolitische Sprecherin einer anderen großen Partei meinte, also sie würde den Jugendcheck kennen, aber sie habe nicht gewusst, dass der Jugendcheck mit so einem breiten jugendpolitischen Verständnis arbeitet, so wie wir auch. Wir sagen ja auch, dass erstmal alle Themen in den Blick genommen werden müssen, um zu schauen, was sie mit den Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Also es war echt Panne.
Wir neigen ja auch in der Jugendverbandsarbeit sehr schnell dann zu sagen, ah, da müssen wir einfach mehr für Dinge werben, wenn sie noch keiner kennt. Also braucht es nicht eigentlich einfach mehr Werbung für den Jugendcheck und dann läuft das.
Ja, das haben die beiden Bundestagsabgeordneten auch gefordert und auch Ministerin Prien. Man solle zum Beispiel in Schulen, im Politikunterricht jungen Leuten vom Jugendcheck erzählen und ihn so viel bekannter machen und leider das Ganze eben auch unter dem Begriff Jugendbeteiligung. Und das halte ich für den falschen Ansatz und es hat mich bei der Veranstaltung auch einfach sehr geärgert, dass dort von PolitikerInnen verschiedene Themen zusammengeworfen wurden. So als seien wir im Fachdiskurs einfach so ein bisschen unfähig, unsere eigenen Dinge öffentlich zu bewerben. Jetzt bin ich wie du auch grundsätzlich der Meinung, dass wir mehr darüber reden sollten, wie wichtig Generation und Jugendgerechtigkeit ist. Das steht völlig außer Frage. Es sollte noch viel bekannter werden, dass Jugendpolitik a thing ist. Aber ganz konkret, was verändert sich im Leben von SchülerInnen, wenn sie wissen, dass der Jugendcheck existiert? Was sollen sie denn daraus schlussfolgern? So, die Gesetze, die der Bundestag macht, wurden auf unsere Bedürfnisse überprüft, dann ist ja alles in Butter. Das stimmt ja nicht. Der Jugendcheck ist nicht bindend, er ist eine sehr freundliche Empfehlung, wenn überhaupt diejenigen, die die Gesetze machen, mal in so einen Jugendcheck reingeguckt haben. Was bringt diese Info SchülerInnen? Für mich fühlt sich das eher an wie so ein, guckt mal, wir haben hier alles ordentlich gemacht, jetzt beschwert euch nicht. Und das kann es ja nicht sein.
Du hast gerade gesagt, der Jugendcheck ist oder sei keine Jugendbeteiligung. Vielleicht kannst du da noch ein paar Sätze zu sagen, warum du das so einschätzen würdest.
Ja, der Jugendcheck, das ist sehr spannend, weil ich war vor vielen, vielen Jahren, als ich mal, über zehn Jahren, als ich beim Deutschen Bundesjugendring übrigens gearbeitet habe für einige Monate, da war ich schon an den Vorläufern vom Jugendcheck beteiligt. Und ich fand es interessant, dass man das immer so ein bisschen mit Beteiligung im Kopf auch zusammengedacht hat, aber dann, als das Kompetenzzentrum gegründet wurde, erstmal Jugendbeteiligung keine Rolle spielte und dann so Dialogforen zweimal, glaube ich, stattgefunden haben, wo junge Menschen auch tatsächlich zu Themen, mit denen sich der Jugendcheck beschäftigt, also sie durften dazu was sagen. Ich würde sagen, es war ein Konsultationsverfahren maximal so. Und darauf wird eben immer wieder abgehoben. Aber der Jugendcheck an sich als Verfahren ist keine Beteiligung, weil er an einer ganz anderen Stelle ansetzt als Beteiligung. Junge Menschen wollen an Debatten beteiligt werden, deren Ergebnis eben noch nicht feststeht und eben noch nicht in einen Gesetzesentwurf gegossen wurde. Jugendbeteiligung im Verantwortungsbereich der Bundesregierung ist auf jeden Fall sehr komplex, aber es gibt schon einige gute Beispiele, wie Ministerien die Perspektive junger Menschen frühzeitig einbeziehen, zum Beispiel der Jugendbeirat des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Oder die Jugendbeteiligung an Klimafragen, die der Deutsche Bundesjugendring verantwortet, war früher beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimafragen angesiedelt, noch unter der Ampel, künftig wohl beim Umweltministerium. Also es gibt ja Schritte oder es gibt Wege, um Jugendbeteiligung im Verantwortungsbereich der Bundesregierung zu machen. Aber der Jugendcheck ist es nicht. Ich finde den Jugendcheck sehr, sehr, sehr gut. Ich bin ja auch so ein Verwaltungsnerd. Ich bin ja auch so ein bisschen nerdig. Ich finde sowas total interessant. Ich finde es gut. Aber man darf sich's hier nicht zu einfach machen. Beteiligung ist keine Checkliste, sondern es ist ein Prozess. Das ist was, was atmet, würde ich sagen.
Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass der Jugendcheck zumindest ein wichtiges Analyse- und vielleicht sogar Sensibilisierungsinstrument ist, aber eben kein Beteiligungsinstrument. Vielleicht kommt man da auf eine Spur, weil er ja irgendwie dafür sorgt, dass immerhin junge Perspektiven in so Gesetzgebungsprozessen sichtbar werden, auch wenn er dann eben wieder nicht bindend ist. Für mich heißt das auch, wir sollten den Jugendcheck nicht überfrachten mit Erwartungen, die er am Ende gar nicht irgendwie erfüllen kann,
ja, genau.
Sondern lass es den einfach als Baustein in einem größeren Puzzle von Jugendgerechtigkeit verstehen, wo es natürlich echte Beteiligungsformate braucht, haben wir ja auch schon öfter drüber geredet, wo junge Menschen eben mitreden, mitgestalten können und, wie du eben gesagt hast, frühzeitig, bevor die Entscheidungen gefallen sind. Was mich gerade sehr beschäftigt, Anna, ist das Thema KI, künstliche Intelligenz. Das wird euch HörerInnen bestimmt auch schon begegnet sein. Und egal an welcher Stelle ich gerade mit jungen Menschen zu tun habe, ist ChatGPT irgendwie so das bekannteste, voll in aller Munde. Wir machen ja viele Juleika-Schulungen, Mitarbeitenden-Schulungen, wo es auch darum geht, irgendwie Präsentationen vorzubereiten oder konfessioneller Verband auch mal einen Impuls oder eine Andacht zu machen. Und da wird das immer öfter eingesetzt, weil es schon manchmal spannend ist, wenn dann ein 14-jähriger Mensch seine Andacht beginnt mit "Liebe Brüder und Schwestern in Christus Jesus". Und
das ist ein bisschen lustig auch,
also,
oder?
Das ist schon ein bisschen lustig. Ich muss dann auch immer schmunzeln und sagen, ja, okay, so, er hat wenigstens seine eigene Geschichte eingebaut. Also KI, Riesenthema, wo man auch eigene Folgen zu machen kann. Und trotzdem haben wir uns gedacht, können wir das kurz anreißen, weil es eben nicht nur Schule oder Uni ändert, sondern auch die außerschulische Jugendarbeit. Keine neue Info, aber Jugendzentren, Vereine, politische Bildung, offene Angebote, weil es da eben um mehr geht als nur um das Lernen. Es geht um Begegnung, Teilhabe und Selbstbestimmung. Und da wird es dann spannend. Welche Rolle spielt KI oder kann denn KI spielen, wenn wir über Themen wie Jugendgerechtigkeit reden? Wir haben vor 2 Wochen ein KI-Labor, man nennt ja immer Dinge Labor oder Werkstatt, auf CVM Deutschland-Ebene. Und haben uns mit dem Thema beschäftigt. Und da ist mir erstmal nochmal aufgefallen, längst nicht jede Person benutzt auch ChatGPT schon ganz bewusst. Ich habe ja gedacht, okay, das ist mittlerweile schon so weit verbreitet. Nee, noch nicht in der Jugendarbeit. Ich glaube, dass es oft eher unbewusst passiert in bestimmten Programmen, wo die KI schon entsprechend drin ist. Und da merke ich dann wieder mal, ja, Jendrik, nimm dich zurück, fahr dein Tempo ein bisschen zurück. Nicht jeder nutzt das Ganze. Wie ist das denn bei dir, Anna? Nutzt du ChatGPT eigentlich?
Also ChatGPT nutze ich, aber eher selten, vor allen Dingen, wenn ich Texte kürzen muss, wenn ich so Zeichenzahlen oder Wortzahlen vorgegeben bekomme für irgendwas, oder um Redundanzen in Texten zu finden. Was ich am allerliebsten mache, ist so Kurzbios oder so einmal durchlaufen lassen, weil es einfach irgendwie besser klingt. Ich nutze es nicht, weil ich ChatGPT doof finde und weil es unfassbar viel Wasser verbraucht und Energie verbraucht. Eher, weil tatsächlich ein Großteil meiner Arbeit zum jetzigen Zeitpunkt kein ChatGPT oder keine gezielte KI-Nutzung braucht. Natürlich, wenn ich momentan google, dann kriege ich ja auch sofort ein Gemini-Ergebnis inzwischen in der Google-Suche. Also KI nutzt man, also unabhängig von ChatGPT, nutzt man ja KI so häufig im Alltag, ohne es eigentlich zu wissen. Aber ich teile deine Einschätzung. Für die Jugendarbeit ist es ein riesiges Thema. Es gibt schon einige Leute, die sich damit beschäftigen und ich stimme dir zu, wir müssen das auf jeden Fall mal auf unseren Folgenplan setzen, weil es auf ganz vielen Ebenen sehr, sehr spannend ist.
Und wahrscheinlich kann man alle 3, 4 Monate eine neue Folge machen, weil es wieder neue Erkenntnisse gibt. Ich habe dann auch mal gedacht, stell dir mal vor, ein Jugendzentrum nutzt ChatGPT als so einen niedrigschwelligen Infobot. Da können dann Jugendliche 24/7 fragen, wann ist heute geöffnet, welche Projekte laufen, vielleicht auch, wie kann ich mich politisch engagieren. Also es ist auch echt ein gutes Mittel, um vielleicht Barrieren abzubauen für Jugendliche, die sich nicht trauen, in einem Büro anzurufen. Sprachbarrieren mit KI können leicht überwunden werden, auch ein großes Thema, wenn dann die Infos automatisch übersetzt werden. Also schon viele Chancen.
Viele Chancen und klar, wir reden auch ganz häufig über die Gefahren, aber ich glaube, eine riesige Chance besteht darin, KI-Systeme zu nutzen, um Förderanträge zu stellen. Wie viele Ressourcen fließen in der Jugendarbeit, in der politischen Bildung, in der außerschulischen Jugendbildung in die Textarbeit für Anträge und Berichte? Und warum sollte man dann nicht ChatGPT nutzen, um so mehr Zeit für die eigentliche Arbeit zu haben? Also jeder von uns kennt das. Man will irgendwie nur ein paar tausend Euro für eine Maßnahme beantragen und es ist so viel Text, den man da schreiben muss. Ich würde sagen, das ist ganz schön legitim an dieser Stelle, auch ruhig mal ChatGPT zu nutzen.
Voll. Und da auch noch sei gesagt, die Institutionen, die diese Förderanträge dann bewerten, nutzen ja auch KI.
Ja,
also die lesen ja auch nicht mehr die ganzen 20 Seiten Antrag, sondern die gucken ja auch, ob ihre Kriterien erfüllt sind.
Richtig.
So, da sparen wir uns auf jeden Fall viel Arbeit, habe ich nachher noch was zu. Mir ist nur auch immer wichtig dabei zu sagen, dass wir es nicht zu sehr hypen und zu sehr feiern, weil wir müssen auch kritisch bleiben. Du hast eben schon den Nachhaltigkeitspunkt angeschossen, wie viel Energie das Ganze verbraucht, wie viel Ressourcen. Wir reden immer über eine Google-Anfrage, was die verbraucht und so weiter. Da ist KI teilweise, je nachdem, wie man es rechnet, drüber. Und ChatGPT klingt immer so nach der Lösung für alles, total überzeugend. Gut, über die Antworten kann man sicherlich streiten. Man muss immer noch mal die Quelle checken. Aber wir dürfen es nicht einfach unreflektiert übernehmen. Was passiert nämlich irgendwann, wenn Jugendliche mehr Vertrauen in der KI haben als ins direkte Gespräch mit den Fachkräften oder sensible Fragen, Sexualität, Diskriminierung, psychische Belastung, wenn die bei einer Maschine landen, die keine Verantwortung de facto übernehmen kann?
Ja, ich stimme dir dazu. Du hast sicher auch von diesen Fällen gehört, in denen junge Menschen sich selbst Gewalt angetan haben, nachdem sie viele Wochen und Monate eine Art parasoziale Beziehung mit einer KI geführt haben. Man muss aber gar nicht so weit gehen, denn viele Menschen nutzen ChatGPT und andere KI-Systeme als Ratgeber bei persönlichen Problemen ganz praktischer Natur. Also früher war es das YouTube-Video, das man angeguckt hat, um irgendwie einen Handwerkertrick zu lernen. Jetzt fragt man halt auch mal ChatGPT. Aber ChatGPT und andere KI-Systeme werden eben auch als eine Art Therapeut genutzt. Ich habe im Vorfeld nochmal geguckt, es gibt eine Studie aus Großbritannien, die sagt, dass die meisten Befragten in dieser Studie sagen, dass die Gespräche mit der KI ihr Leben signifikant verbessert haben. Sie konnten ihre Probleme gewissermaßen bei der KI ablagen, ohne sich verurteilt zu fühlen und wenn nötig auch um 3 Uhr morgens oder ohne dass sie das Gefühl bekommen haben, jetzt dafür verurteilt zu werden. Dahinter verbirgt sich ja aus meiner Sicht weniger ein reines KI-Problem, also nicht nur ein ethisches Problem, da geht es ja um ein digital- oder KI-ethisches Problem, sondern ein gesundheitspolitisches. Die Wartelisten für Therapieplätze sind sehr lang, die Versorgungslage in vielen Regionen ist schlecht. Und für viele junge Menschen ist das wiederum besonders dramatisch, vor allen Dingen, wenn wir es zusammenlegen mit den Studien, die zeigen, dass junge Menschen sich einsam fühlen.
Auch dazu könnten wir in einer Folge nochmal viel weiter drauf eingehen. Was bei dem ganzen Thema auch wieder eine Rolle spielt, ist unser Lieblingsthema Beteiligung, Partizipation. Wenn wir darüber reden, wie wird ChatGPT eigentlich auch in einem Jugendzentrum eingesetzt, dann sollten dort junge Menschen auch beteiligt werden. So, Empowerment, KI ist in der Jugendarbeit vielleicht auch dann jugendgerecht, wenn sie Teilhabe erleichtert, Vielfalt stärkt, Schutzräume wahrt und wenn die Jugendlichen eben selbst entscheiden können, wie sie damit umgehen und nicht wieder wir von oben sozusagen, oh Gott, das ist aber ganz gefährlich, und du darfst nur das und das eine und so weiter, sind wir im, ne, so, alles andere wäre irgendwie auch eine Art von Schieflage. Was ich gerne nochmal aufbringen würde, wenn wir Zeit dadurch sparen, und ich persönlich spare total viel Zeit als Gremienmensch durch die KI, was machen wir eigentlich mit dieser Zeit, die wir dadurch sparen? Investieren wir die in physische Begegnungen zum Beispiel? Können wir dadurch andere Projekte fördern? Weil es ist ja meistens so, dass man, wenn man schneller arbeitet, nicht unbedingt damit belohnt wird, dass man dann vielleicht frei hat oder sonstiges, sondern dass man eher noch mehr macht. So, aber wie können wir das dann sinnvoll nutzen und Ja, das frage ich mich einfach schon seit einigen Monaten.
Ja, weil wahrscheinlich weder du noch ich die frei gewordene Zeit dadurch irgendwie in Entspannung investieren zum jetzigen Zeitpunkt. Das ist richtig.
Könnten wir eigentlich mal machen.
Einige von euch haben es sicher gesehen, im ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann ging es in der Sendung am 22. September um ein Thema, das wir hier im Podcast schon unzählige Male angesprochen haben, die Angriffe der AfD auf die Zivilgesellschaft und in diesem Fall jetzt ganz besonders Angriffe auf Schulen. In den vergangenen Monaten haben Bent Freiwald und Lea Schönborn von Krautreporter, vielleicht erinnert ihr euch, Bent war hier zu Gast im Podcast und hat mit uns über die Wahlprogramme zur Bundestagswahl gesprochen. Auch eine sehr viel geklickte Folge, hat auch total viel Spaß gemacht. Bent und Lea haben gemeinsam mit ihren KollegInnen vom ZDF-Magazin Royal mit unzähligen SchülerInnen, Lehrkräften, Schulleitungen und ExpertInnen gesprochen und eine sehr umfassende Recherche mit Interviews und Hintergrundberichten veröffentlicht unter dem Titel Brandmauer Schule. Ich hätte da ja eh schon immer ein Fragezeichen dahinter gesetzt, weil ich zu viele Fälle kenne, in denen das nicht so ist. Und die Recherche einerseits im ZDF-Magazin Royal, natürlich audiovisuell in Böhmermann-Style aufbereitet, aber eben auch auf der Webseite von Krautreporter ausführlich zu lesen. Das ist total interessant. Es geht darin zum Beispiel um eine Lehrerin, die wegen Stickern gegen Rassismus auf ihrem privaten iPad von SchülerInnen bei der AfD gemeldet wurde. Es gibt ja in vielen Bundesländern so Meldeportale von der AfD aufgesetzt, um damit Schülerinnen und Schüler LehrerInnen melden können. Und das ist total spannend, weil ich hatte diese Website zufällig 2 Tage, bevor die Recherche erschienen ist, mal mir genauer angeguckt für einen Vortrag, den ich gehalten habe. Und das ist halt, das sieht alles sehr, sehr seriös aus. Die argumentieren auch mit dem Bertelsbacher Konsens und aber halt gone wrong. Also in einem ganz falschen Kontext. Aber eben diese Lehrerin wurde von Schülern auf diesem Portal verpfiffen sozusagen, angeschwärzt. Und das hat wiederum die Schulaufsicht dann auf den Plan gerufen, wegen eines Verstoßes gegen die Neutralitätspflicht. Ich mache jetzt hier so Anführungsstriche mit meinen Fingern in die Luft, weil, also ja, es gibt keine Neutralitätspflicht, wenn es um das Grundgesetz geht. Ja, eine andere Lehrerin, das fand ich auch interessant, weil ich das jetzt schon häufiger auch auf TikTok gesehen habe, eine andere Lehrerin, die wurde wegen ihres Social-Media-Contents beschuldigt von einem AfD-Politiker, dass sie Schülerinnen und Schüler manipuliert. Denn sie hat einen, wie ich finde, sehr unproblematischen, kurzen Content gemacht zu der Aussage von Friedrich Merz, dass junge Männer mit Migrationsgeschichte alle kleine Paschas seien. Und in der ZDF-Sendung wird auch ein Schulleiter interviewt, der davon berichtet, dass auf Betreiben der AfD eine Diskussion mit PolitikerInnen, die ohne die AfD stattfinden sollte, weil man sich da so entschieden hat, dass diese Veranstaltung nebenan verlegt werden musste, weil die AfD riesigen Druck auf die Kölner Bezirksverwaltung ausgeübt hat, die dann wiederum im vorauseilenden Gehorsam den Schulleiter angepfiffen hat, wegen mangelnder Neutralität. Also es sind unzählige Beispiele, die da zusammengetragen wurden. Der letzte ist deshalb spannend, weil an dieser Veranstaltung auch Jugendverbände beteiligt waren, ferner der Kölner Jugendring und damals Thorsten Buff. Ganz liebe Grüße. Also lest die Recherche von Bent und Lea auf jeden Fall. Schaut rein ins ZDF-Magazin Royal. Es lohnt sich sehr, sich das anzugucken. Nicht nur, weil es erschreckend ist, sondern weil ich das auch spannend finde, das auch nochmal mit unserer Situation als Träger der Freien Jugendhilfe oder Menschen, die mit Trägern der Freien Jugendhilfe zusammenarbeiten, wie das matcht und wie das die AfD ihr Playbook da einfach durchzieht.
Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes, damit ihr da einfach draufklicken könnt und das Ganze dann habt. Passend zum Thema Neutralität, Anna, am 2.10. findet ja, du weißt es, eine Anhörung vom Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend des Landtags Nordrhein-Westfalen statt zum Antrag der AfD-Fraktion mit dem Titel Wahrung der politischen Neutralität bei öffentlich geförderten Trägern der Kinder- und Jugendhilfe statt parteipolitischer Agitation. Ein langer Titel.
Ja, ach so, er trieft halt schon vor Alter, bescheuert, aber ja.
Ja, vielleicht haben die auch KI genutzt und fasst er mir den Titel möglichst kompliziert zusammen. Die zielt genau auf das ab, was wir gerade auch schon für Schulen beschrieben haben, nämlich das Heraufbeschwören einer Neutralitätspflicht, die Verunsicherung der Zivilgesellschaft und eben die Verschiebung vom Diskurs. Der Landesjugendring NRW, die LAG Jugendringe NRW sind als Sachverständige geladen, werden sich da klar positionieren, denn es besteht kein allgemeines Neutralitätsgebot für freie Träger der Kinder- und Jugendhilfe, auch wenn sie staatlich oder öffentlich gefördert werden. Denn Jugendverbände sind einfach keine Erfüllungsgehilfen des Staates, sondern sie sind eine eigenständige Form von Interessensvertretung demokratischer Bildung. Um das zu unterstreichen, werden die Jugendverbände in NRW am 2.10. auch so eine Art dezentralen Aktionstag unter dem Motto, weil wir da sind, starten, mit dem Hashtag gern geschehen, soll einfach deutlich machen, dass Jugendverbände aus Prinzip einfach nicht neutral sind, wenn es eben um den Schutz der Demokratie geht. Das heißt, während im Landtag debattiert wird, machen die Jugendverbände das, was sie am besten können. Fantastische Angebote für Kinder und Jugendliche und das eben nach außen darstellen. Denn das ist ja einfach, wir haben es schon öfter gesagt in verschiedenen Folgen, Jugendverbandsarbeit hat einen besonderen gesellschaftlichen Wert. Ich bin mit meinem Verband auch selbst dabei. Wir werden da was zu machen. Wir wollen unterstreichen, dass wir viele sind, dass wir zusammenhalten, dass Jugendverbandsarbeit nicht nur jeden Cent eher der Förderung wert ist, sondern eben auch mit begrenzten Mitteln einen unfassbar hohen Wert für das Allgemeinwohl in der Gesellschaft hat, indem wir empowern, schützen, Teilhabe ermöglichen. Also schaut gerne mal am 2.10. bei den NRW-Jugendverbänden vorbei, ob es da was gibt. Und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, was steckt auch hinter dem Tag und generell, wir dürfen uns als demokratische Jugendverbände bei diesem Thema nicht auseinandertreiben lassen. Es braucht den Schulterschluss jetzt umso mehr, kein Gegeneinander und keine Spielchen.
Und keine verbandlichen Eitelkeiten, wenn ich das noch so hinzufügen darf.
Wenn wir schon beim Thema rechtlicher Status und Daseinsberechtigung von Jugendverbänden sind, wir sprechen hier sehr oft über das Sozialgesetzbuch 8, SGB 8, in der Bundesrepublik Deutschland und oft so, als sei das eine heilige Schrift der Kinder- und Jugendhilfe.
Blasphemie.
Ja, also irgendwie so die Kinder- und Jugendhilfe-Bibel. Manche mögen das für Nerdkram halten, ist es aber nicht.
Ist es wirklich nicht. In wenigen Tagen am 3. Oktober feiert das SGB VIII seinen 35. Geburtstag. Denn am 3.10.1990 ist es in den damaligen neuen Bundesländern in Kraft getreten. Wenige Monate später, am 1.1.91, dann auch in den alten Bundesländern. Warum die neuen vor den alten? Weil als das Datum der Wiedervereinigung der beiden Deutschlands feststand, entschieden wurde, dass man die neuen Bundesländer jetzt nicht noch 3 Monate warten lässt, sondern direkt an diesem Tag das neue SGB VIII gültig macht und die alten Bundesländer haben dann am 1.1.91 nachgezogen. Nochmals zur Erinnerung, das SGB VIII regelt bundeseinheitlich die Leistungen für junge Menschen, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige sowie deren Eltern und Personen Sorgeberechtigte, die ihren tatsächlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Maßgeblich verantwortet hat dieses Mammut Gesetzgebungsprojekt, also wenn man das SGB VIII in den Händen gehalten hat, egal welches Sozialgesetzbuch, mit denen kann man jemanden erschlagen. Maßgeblich verantwortet hat das SGB VIII der Jurist Professor Dr. Dr. H.C. Reinhard Wiesner. Er war damals Referatsleiter im Bundesfamilienministerium in Bonn und dann später in Berlin, weil die ja die Ministerien alle oder zu großen Teilen komplett umgezogen sind, aber auch nicht komplett. Naja, also er war dann später in Berlin und er wird als, auch in seinem Wikipedia-Artikel, als Vater des SGB VIII bezeichnet. Und ohne seine Expertise würden wir hier im Podcast nicht immer und immer wieder darauf bestehen zu sagen, und ich erlaube mir zu sagen, Janik, es ist nicht nur das, was wir sagen, sondern weder du noch ich wären die Personen, die wir heute sind, wenn wir nicht selbst eben durch Jugendverbandsarbeit so geworden wären und wenn Reinhard Wiesner mit dem SGB VIII uns nicht diesen Rahmen gegeben hätte. Aber was wir sagen können ist, Jugendarbeit ist eine kommunale Pflichtleistung, Paragraph 12 SGB VIII folgend. Sie ist zu fördern. Punkt. Reinhard Wiesner ist mit seinen 80 Jahren im Unruhestand, wie er selbst sagt. Und trotzdem war er am Wochenende bei der Fachtagung Kommunale Jugendpolitik der LAG Jugendringe in NRW. Und er wurde gefeiert wie ein Promi, Jendrik. Es war wirklich cute. Wir hatten auch vorher gesagt, zieht alle eure SGB VIII Ultras Shirts an. Viele haben mit ihm Fotos gemacht und haben gesagt, das schenkt mir unserem Jugendamt. Die sollen mal sehen irgendwie, dass wir mit dem Macher des SGB VIII gesprochen haben. Viele haben fleißig mitgeschrieben, wie er erklärt hat, wie man seinem Jugendamt einheizt. Und ich habe neben einer Sprechstunde, einer Art Selbsthilfegruppe SGB 8, die ich mit ihm zusammen gestaltet habe, habe ich noch kurz mit ihm in der Pause ein Interview geführt. Und das hört ihr jetzt. Reinhard, du bist der Vater des SGB 8, des 8. Sozialgesetzbuches. Du warst sozusagen der zuständige Referatsleiter im damaligen Familienministerium. Was war denn damals die Idee, das SGB 8 genau so zu gestalten, wie wir es jetzt kennen?
Es gab ja fast 20 Jahre Diskussion, bevor endlich das Gesetz verabschiedet worden ist. Sachverständigenkommission, verschiedene Gesetzentwürfe. Von daher gab es schon ein Ergebnis eines Diskussionsprozesses. Und das wesentliche Ziel war ja das alte Jugendwohlfahrtsgesetz, das ja schon in den Ursprüngen aus dem Jahr 1922 stammt, durch ein modernes Sozialgesetzbuch abzulösen, das eben nicht mehr die Abwehr von Gefahren, Klammer auf, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, in den Vordergrund stellt, sondern die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die Förderung ihrer Entwicklung. Also eine prospektive Sicht auf die Lebensgestaltung von Kindern und Jugendlichen in ihren Familien.
Ja, also ein echter Paradigmenwechsel.
Ein echter Paradigmenwechsel, genau.
Ja. Jetzt bist du hier zu Gast bei der Fachtagung Kommunale Jugendpolitik der LAG Jugendring in NRW. Was fällt dir hier auf? Hier sind viele junge und junggebliebene Engagierte aus der Jugendverbandsarbeit, aus der Jugendarbeit, Paragraph 11 und 12 im SGB 8. Was fällt dir auf? Was sind da die neuen? Was sind da vielleicht auch alte Probleme, die dir schon längst bekannt vorkommen?
Also erstmal freut mich natürlich, dass es viele junge und auch schon ältere Menschen gibt, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten, ihre eigenen oder eben die ihrer Kinder oder anderer Kinder und Jugendlichen. Und viele der Themen sind mir natürlich bekannt, dass wir, und jetzt sage ich es wieder als Jurist, einerseits sehen, was steht im Gesetz und wie sieht die Praxis aus. Ich sage gerne, wir haben ein SGB 8 mit einem Paragraphen 11 und 12 und wir haben 560 Realitäten in den einzelnen Jugendämtern. Und natürlich ist ein Aspekt immer ein Filter oder eine Grenze, sind die finanziellen Möglichkeiten der Jugendämter. Und dann ist die Frage, was geht dann zu Lasten der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit oder wird eben generell eingespart?
Auf kommunaler Ebene sind die Kassen gerade weitestgehend leer, könnte man sagen. Wir haben große Diskurse zum Thema Kürzungen auch im sozialen Bereich auf Bundesebene. Mein Eindruck ist, man muss dann auch immer erstmal erklären, die Jugendhilfe ist kommunale Aufgabe. Ja, also ja. Mein Eindruck ist, dass auch Politik, auch Bundespolitik, liebe Grüße an den Bundestag, auch ganz häufig nicht weiß, über was sie reden, wenn sie über, ich zitiere, Kürzungen in der Jugendhilfe sprechen. Ja. Da klafft ja Theorie und Praxis, Recht und gelebte Praxis weit auseinander. Wie blickst du denn auf diese Debatten, die da gerade geführt werden?
Ja, schon auch mit Sorge, weil du hast ja gerade schon gesagt, das Problem ist, der Bund macht Gesetze, sie müssen von den Ländern und Kommunen ausgeführt werden. Das heißt, nicht der, der bestellt, bezahlt, sondern der, der die Musik zu spielen hat. Und das ist natürlich schon das erste Problem. Und es sind halt natürlich, Jugendarbeit ist keine freiwillige Leistung oder Jugendförderung oder Jugendverbandsarbeit, aber konkret, welche Beträge jetzt zur Verfügung gestellt werden, ist ein komplizierter Prozess der Diskussion, der Bedarfsfeststellung in den einzelnen Kreisen und Städten. Und da haben natürlich die Jugendhilfeausschüsse eigentlich eine ganz zentrale Aufgabe. Und wir erleben halt, dass die Position und die Qualität der Jugendhilfeausschüsse auch sehr unterschiedlich ist.
Ja, absolut. Wir haben als LAG Jugendringe vor einigen Jahren die SGB 8 Ultras gegründet, eher so aus einer wilden Schnapsidee heraus, weil wir sagten, da ist ein Sozialgesetzbuch, das ist viel zu wenig bekannt, es ist viel zu wenigen klar, dass Jugendverbände und Jugendarbeit zu fördern ist. Punkt an dieser Stelle. Was gibst du uns, diesem Fanclub des Sozialgesetzbuches und damit auch Fan von dir, was gibst du uns denn mit für die Zukunft, für die Arbeit und für die Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche?
Also ich finde es ganz wichtig und wertvoll, eben auch Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Und da können eure Shirts, SGB 8 Ultras, durchaus ein Baustein dabei sein, weil es ist eben ein komplexes Gesetz, das primär Förderung, Unterstützung, aber natürlich auch Schutz im Blick hat und unterscheidet sich damit auch von den anderen Sozialgesetzbüchern. Und da immer wieder die Inhalte in das öffentliche Bewusstsein zu holen, durch verschiedene Aktionen, halte ich für einen ganz entscheidenden Aspekt.
Ja, und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und du dann auch so ein Shirt in deiner Lieblingsfarbe trägst.
Ich habe es zu Hause, ich hätte es eigentlich heute schon anziehen müssen.
Dann würde ich sagen, werden wir uns das nächste Mal wiedersehen. Vielen Dank für dein Interview.
Gerne, danke.
Ja, Anna, richtig cool, dass du die Gelegenheit genutzt hast. Auf das Foto bin ich dezent neidisch, ehrlich gesagt. Ja. Also das hätte ich auch gerne gehabt.
Du wirst bestimmt wieder die Gelegenheit haben, weil wir mögen Reinhard. Reinhard mag uns gerne. Er kommt bestimmt nochmal wieder nach NRW.
Ja, sehr gut. Dann muss ich mir das merken. Auf jeden Fall sehr cool. Ich finde, das Interview steht so ein bisschen für sich, was er dort beschreibt. Er schafft es ja irgendwie in so kurzen Aussagen eigentlich all das zu beschreiben, worüber wir auch öfter mal reden, dass dieser Prozess, der einfach 20 Jahre gedauert hat, also es ist nicht mal eben so dahingeschrieben, sondern viele Menschen dran mitgedacht, da ist viel Gehirnschmalz reingegangen und einfach dieses Jugendverbandsarbeit ist keine freiwillige Leistung. Das steht irgendwie so über allem. Das würde ich mir am liebsten als Wandtattoo überall hinmachen, was er da auch noch mal sagt, blickt aber auch irgendwie auf die Debatte mit Sorge, also es ist einfach cool, ihn auch dazu hören, es bestätigt mich auch in dem, was ich tue, dann kann ich von mir sprechen, das wird bei dir ganz genauso sein, also voll gut, dass du die Gelegenheit genutzt hast, vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne und es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, wie gesagt, und ich will es nur trotzdem nochmal betonen, klar, wir haben eine Jugendverbandsarbeitsperspektive an vielen Stellen, aber weil das immer mal wieder so ist, ja lustig, was Menschen uns zum Podcast zurückmelden. Die einen sagen, wir sind zu jugendverbandsgeprägt, die anderen sagen, machen nicht genügend Propaganda für Jugendverbände. Reinhard Wiesner hat das ganze SGB VIII im Blick. Für uns ist natürlich immer spannend zu sagen, wie ist selbstorganisierte Jugendarbeit in Form von Jugendverbänden abgesichert. Da spielt natürlich genauso HZE, Kita, da spielen ganz viele Dinge eine Rolle und das ist das Tolle, er kann das alles. Aber wir gucken natürlich auf das Thema Jugendverbandsarbeit, weil wie gesagt, wir wären nicht die, die wir heute sind, wenn wir nicht im Jugendverband gewesen wären.
Zum Glück hat noch niemand gesagt, wir würden zu viel Kirche erwähnen.
Ja, das frage ich mich auch. Also mir wird ja immer mal wieder gesagt, dass ich Worte sehr gerne sage und jetzt gebe ich mir immer besonders viel Mühe, bestimmte Worte nicht zu häufig zu wiederholen, wenn ich so enthusiastisch oder euphorisch bin. Mein Papa ist es schon aufgefallen, insofern fair enough, aber schon spannend zu hören, wie natürlich auch Menschen hier auf diesen Podcast gucken und wie cool die Rückmeldungen sind. Das muss man halt auch sagen, wie toll das ist, wie viele Menschen, wie ihr zuhört und uns Rückmeldungen gibt. Super geil. Ich glaube aber, und das ist die Selbstkritik, die ich jetzt hier nicht aussparen möchte, auch weil ich das vorhin mit den Eitelkeiten gesagt habe. Ich spreche hier als Anna und ich spreche mit meiner Perspektive hier und Jendrik, du auch. Wir haben eine hohe Verbundenheit zu dem, was Jugendverbandsarbeit ausmacht, aber wir sind nicht das Sprachrohr der Jugendverbandsarbeit. Dazu sind wir zu kritisch und dazu finden wir es auch viel zu schwierig, wie wir gerade, also ich finde es schwierig, was ich gerade beobachte, auch in der Jugendverbandslandschaft. Und deshalb, ich bin mit Feuereifer dabei, mit Reinhard Wiesner jedes Gutachten dieser Welt zu schreiben, ja, und jedes Policy Paper dieser Welt, um deutlich zu machen, Jugendverbandsarbeit ist zu fördern, gar keine Frage. Und trotzdem müssen wir uns an die eigene Nase packen und sagen, was tun wir eigentlich, eben nicht nur den Selbsterhalt zu promoten, sondern eben auch das Leben von Kindern und Jugendlichen zu verbessern.
Das war doch fast schon ein schönes Schlusswort, Anna, aber wir werden diesen Podcast nicht beenden, bevor wir nicht in die bekannte und bestimmt bei allen beliebte Schlusskurve eingebogen sind.
Du brauchst eigentlich noch ein T-Shirt dafür. Eigentlich brauchst du so ein Schlusskurven-T-Shirt, also das ist dein Signature-Spruch insofern.
Eigentlich schon, ne?
Ja,
ja, vielleicht müsste ich mal irgendwann mit so einem T-Shirt rumlaufen und alle fragen sich, was ist das? Und hast du einen super Gesprächsaufhänger.
Ganz genau.
Für
wieder
die
mal
nächste
Werbung gemacht.
Ja, und dann noch mit so einem coolen Logo irgendwie dabei. Ja, gucken wir mal, wie das so wird. Aber von daher, wir gehen in die Schlusskurve einer Folge, die total viele Themen hatte. Wir sind echt einmal so durchgesprungen durch das, was uns gerade entsprechend bewegt. Und schauen jetzt auf die nächsten 14 Tage, was dort so passiert. Und ja, was passiert dann bei dir so, Anna?
Ja, ich hätte in meinen Kalender gucken sollen. Habe ich nicht. Was ich heute noch mache, kann ich sagen, kalte Kompressen auf die Augen und schlafen. Ich habe so dezente Tränensäcke unter den Augen. Ich glaube, es ist einfach, heute ist Schläfchenzeit. Aber ich weiß, dass ich nächste Woche nach Düsseldorf fahre, denn dort bin ich auf Einladung der Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen zu Gast auf einem Podium mit der NRW-Jugendministerin Josephine Paul und mit Sebastian Kurtenbach, dem Co-Autor von Kinderminderheit ohne Schutz. Ihr erinnert euch, das Buch hat er gemeinsam mit Aladin Elmar-Falani und Klaus-Peter Strohmeier geschrieben. Und wir haben in Folge 28 vom 3. Februar sehr ausführlich über dieses Buch gesprochen. Und meine Kritik daran war und ist nach wie vor, dass Kinder in erster Linie als SchülerInnen gesehen werden und die Schule als Ort über allem steht und wir uns auch fragen müssen, wo ist da die Jugendhilfe, wo ist auch das Elternrecht? Und ich freue mich sehr, mit Sebastian Kurtenbach und mit Ministerin Paul vor einem größeren Publikum im Landtag über dieses Thema sprechen zu dürfen. Und ein bisschen lustig auch, die Landtagsabgeordnete, die mich eingeladen hat, hat am Telefon gesagt, ich soll nicht so hart mit meiner Kritik sein. Also ich denke, dass Sebastian sich erstens gut wehren kann und zweitens, sie weiß nicht, dass wir uns kennen und mögen und auch im Austausch stehen. Und insofern glaube ich, das wird eine tolle Runde. Ich habe richtig Lust und es ist ja auch gut und wichtig, kontrovers über Dinge zu debattieren und trotzdem sachlich zu bleiben. Und man kann sich ja trotzdem mögen.
Witzig, sie weiß also offensichtlich, dass du kritisch bist, lädt sich trotzdem als Moderation ein und sagt dann aber.
Nicht als Moderation, ich moderiere nicht. Ich diskutiere. Ich bin okay. Panelistin. Nein. Ich bin inhaltlich da. Weil als Moderatorin bin ich ja nicht für Kritik da. Ich bin aufgrund meiner inhaltlichen Perspektive und meiner inhaltlichen Expertise neben der Ministerin und Sebastian Kurtenbach da und die MDL moderiert.
Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Hätten wir nicht Vorstandssitzung, wäre ich da wahrscheinlich auch hingegangen. Ja. Schade, dass ich das doppelt. Nächsten zwei Wochen steht eben besagter Vorstand an, kleinere Fachteams, Schutzauftrag ist ein großes Thema. Das sind alles so kleine Gremiensachen, da sticht jetzt nicht irgendwie große Sachen heraus. Die zwei Wochen danach werden spannender, aber das ist dann eher ein Thema für die nächste Folge. Wir haben eine große Sonderschau, unsere Open Stage, steht da wieder viel auf der Bühne, haben Fachkräfteaustausch, Leitungskreis, also ein buntes Potpourri aus vielen Dingen, die da anstehen, aber vergleichsweise ruhig. Ich bin nicht so viel unterwegs, sondern bin auch mal zu Hause. Das ist für mich irgendwie immer ein
Ist inzwischen was Besonderes, ne?
Ja, wenn ich eine Woche nicht dauernd irgendwo hinfahren muss, dann label ich die als ruhiger, auch wenn ich tagsüber 6 oder so Zoom-Meetings habe. Ist trotzdem ruhiger, weil du kriegst mal die Wäsche gewaschen. Das soll jetzt auch nicht wie so ein Jammern klingen und so, aber ich denke, die Leute in unseren Jobs, die kennen das, können ja jetzt vielleicht auch relaten. Dass es einfach mal schön ist, 2, 3, 4 Nächte in Folge am selben Ort aufzuwachen und so ein paar Routinen mal zu haben und die Kaffeemaschine hier auch mal zu nutzen und sie nicht immer nur dann zu reinigen, wenn sie vergammelt ist, weil man vergessen hat, den Kaffeesatz wieder rauszunehmen. Das ist halt immer irgendwie ärgerlich und es passiert öfter als gedacht. Auch darüber könnten wir eigentlich mal eine Folge machen, um das mal kurz zu
aber
sagen.
Aber eine Jammerfolge, brauchen wir das wirklich? Oder über verschimmelten Kaffeesatz?
Nee, ich glaube eher so über so die Wahrheiten im Reisedienst, so, also wie oft vergammelt ihr eigentlich Dinge, wozu kommt man nicht, aber egal, wir reden schon wieder viel zu viel hier heute, deswegen weisen wir jetzt gerne auf die nächste Folge hin, die am 13. Oktober öffentlich wird und wir freuen uns, wenn ihr uns Sterne dalasst, 5 Sterne bewertet auf der Podcast-Plattform, eure Wahl und gerne auch einen Kommentar lasst, auch bei Instagram zum Beispiel, warum es sich lohnt, dann berufsjugendlich zu hören. Am 13.10. stellen wir euch unter anderem die Ergebnisse vor. Wir haben ja eine gemeinsame Umfrage mit Daniel Seiler vom Jugendleiterblog gemacht und mit dem werden wir dann auch über die Ergebnisse sprechen. Danke, dass ihr dabei wart. Macht es gut, passt euch auf und tschüss.
Tschüssi.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder an junge Menschen glauben. Produktion, Redaktion und Moderation Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge. Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.